La bête afghane. Willkommen zur heutigen Ausgabe des Weltaufgang-Podcasts, in der wir uns mit Menschen unterhalten, uns dabei helfen, in den Weltaufgang zu gehen. Die Welt, von der wir wissen, dass sie möglich ist, um das mit Eisenstein zu sagen, die schönere Welt oder die schöne Welt, von der unsere Herzen wissen, dass sie möglich ist. Und jetzt ist es so langsam Zeit, uns sie zu gönnen, zu bauen. Und es gibt auch ganz viele Leute, die das schon tun. Und die treffen wir hier. Heute treffen wir Anne und ich fange erstmal, wie immer, mit der schwierigsten Frage aller Fragen an, nämlich: Anne, wer bist du?
Ja, vielen Dank für diese Frage. Ich werde nicht müde, darüber nachzudenken und gerne auch laut nachzudenken, lieber Thomas. Ich glaube, zwei wichtige Begriffe hast du tatsächlich schon genannt gerade. Das eine ist willkommen. Das spielt bei mir, glaube ich, eine große Rolle. Menschen willkommen heißen oder sich willkommen fühlen lassen. Und das andere ist das Möglichmachen, das Ermöglichen, das Möglichermachen vielleicht auch. Vielleicht müssen wir da anfangen, in Nuancen auch zu denken. Und das mache ich für mich zumindest unter dem roten Faden miteinander, füreinander. Mir ist es noch nicht gelungen, dafür eine englische Ausdrucksweise zu finden, aber im Deutschen gibt es dieses schöne Miteinander, füreinander, wirken, wirksam werden. Und das ist so der rote Faden, der sich für mich in den letzten Jahren da erkennbar, auch immer deutlicher erkennbar und deutlich wirksamer hoffentlich, aber das mögen andere beurteilen, rauskristallisiert. Ich mache das am allerliebsten in der Funktion so als Komplizin, also so als eine loyal verbundene Person, die gar nicht so unbedingt im Zentrum stehen muss oder möchte, aber auf die man sich verlassen kann. Auch und gerade vielleicht ja in schwierigeren, aufregenderen, unübersichtlicheren Zeiten wie die du gerade in meinem Verständnis auch beschrieben hast, Aufbruchszeiten, Umbruchszeiten, Übergangszeiten. Ich mache das als studierte Kulturanthropologin. Das habe ich ursprünglich mal studiert an einer Europa-Universität, sehr interdisziplinär ausgelegt. Und ich denke, das ist auch etwas, was mich geprägt hat. Ich mache das zum einen als Unternehmerin und da so in der Beratung, Begleitung, Entwicklung von Projekten und in der Moderation von Prozessen und Projekten und Veranstaltungen. Und ich mache das zum anderen als Autorin und da durchaus manchmal nutze ich so die kreative Weisheit und Weitheit gleichermaßen des poetischen Blicks auf die Welt. Verlasse da manchmal so ein bisschen die Wirtschaft oder auch die Wissenschaft, die ja doch sehr faktenbasiert und sehr im Greifbaren sich bewegen und freue mich, dass ich da so diese beiden Perspektiven habe.
Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hatte ich gerade so das Gefühl, oder habe vor mir gesehen, eine vierjährige Anne, die zum Tee einlädt und einen Salon veranstaltet. Liege ich da richtig? Ist sowas passiert? Ist das so, dieses Talent für das Schaffen von Plattformen zum Verbinden schon so früh angefangen? Oder hat sich das erst über die Zeit entwickelt?
Ja, es ist lustig, dass dieses Bild entstanden ist. Ich kann zwei Antworten darauf geben. Also ich glaube, ja, meine Kindheit hat mich geprägt, weil ich nicht in einer klassischen Familienstruktur groß geworden bin oder nicht nur, sondern tatsächlich in einer, heute würde man sagen, Community, Gemeinschaft, Szene, Gruppe von Menschen, wo es auch eben nicht so klar festgelegt war, was wer ist, Hierarchien nicht so eine Rolle gespielt haben oder was wir heute ja oft auch haben, ne? Diese klaren Kategorien, Vater, Mutter, Freund, Feind, Familienmitglied oder eben auch nicht. Und zum anderen, ja, also ich musste gerade dran denken, zwei Sachen sind mir eingefallen. Ein Salon habe ich noch nicht gegeben, aber ich habe zum Zirkus eingeladen. Und ich habe tatsächlich, daran erinnere ich mich sehr, weil ich es wirklich auch geschafft habe, glaube ich, damals schon Menschen zu dem eher von außen als unmöglich betrachteten zu überzeugen und ich sage jetzt mal einzuladen. Es gibt die Geschichte und da gibt es wirklich auch Beweisfotos von, dass ich den Geburtstag meiner Gießkanne gefeiert habe und da zu einer Geburtstagsparty eingeladen haben und wir sitzen wirklich so im Kreis um eine, die war gelb, Gießkanne, die einen Thron hatte. Und wir haben Spiele gespielt. Es mussten also meine Eltern natürlich mitmachen, aber es gab auch unbelebte Dinge, die mit eingeladen wurden, diese Party wirklich auch zu einem Fest zu machen für diese Gießkanne, die scheinbar sehr wichtig für mich war damals.
Großartiges Bild. Also insbesondere das mit dem Zirkus schließt für mich auch direkt an das, was du vorher beschrieben hast, wie du deine Rolle siehst für uns alle in dem Verbinden, nämlich die Plattform zu schaffen. Also ein Zirkus ist ja von zum einen davon geprägt, dass viele beitragen und das ein Gemeinschaftserlebnis ist, aber auch das Poetische, ne, das Träumen und die scheinbar unmöglichen Dinge zu öffnen. Also ich habe das Gefühl, dass es da schon einen langen Faden gibt. Warum hast du dann, was war es nochmal genau,
Ja, Kultur,
anthropologische
sowas studiert.
Kultur, genau, sowas studiert. Warum hast du dann sowas studiert?
Also ich kann sagen, ich habe davor noch die Welt bereist und ich habe dann erstmal handwerkliche Berufe mir angeschaut. Also ich habe fast ein Jahr in der Schreinerei gearbeitet zum Beispiel, um wirklich auch so ein bisschen Handwerkszeug zu lernen und sitze hier gerade auch an einem selbstgebauten Schreibtisch, schlafe in einem selbstgebauten
Wow.
Bett. Also die Seite gibt es durchaus
Wie
auch.
fühlt sich das
Es
an?
fühlt sich sehr gut an. Ich liebe das immer noch und ich brauche auch wirklich so eine gute Basis. Abgesehen davon, dass Holz, muss ich dir wahrscheinlich nicht sagen, großartiger Stoff ist, den man um sich haben möchte, mit dem man arbeiten möchte, mit dem man unglaubliche Dinge erarbeiten kann, das ein Wunder an sich ist, finde ich. Und ein Gedächtnis hat, von dem wir, glaube ich, sehr viel noch lernen können. Und ich wollte dann aber das große Ganze verstehen, ne? Also das ist, glaube ich, war meine Motivation damals. Und dieses Studium, so wie das damals angelegt war, war wirklich so ein Studium generale, wie man das von den Humanisten noch kennt, wirklich
Cool.
von Linguistik, Sprachen, über Politik, über Sozialwissenschaften, Kulturgeschichte. Und mich hat wirklich, und das sage ich manchmal so ein bisschen provokativ, weil viele Leute ja sagen, ja, mich interessieren Menschen und ich finde Menschen so faszinierend und ich finde gerade spannend, was zwischen Menschen passiert. Ich finde spannend, wie da Beziehungen entstehen, wie der Funke überspringt, wie Menschen eben gemeinsam größere Dinge, andere Dinge erdenken und erschaffen können. Ich finde es immer wieder spannend, wie Kulturen entstehen und vergehen. Und ich glaube, dafür war das ein tolles Studium, was ich, glaube ich, so auf ungefähr 7 Jahre oder so ausgedehnt habe und da wirklich auch in die verschiedenen Bereiche reingeschaut habe. Genau, ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, warum ich mir das ausgesucht habe.
Ich glaube schon, ja. Ja, ich glaube schon. Also es ging dir nicht darum, eine akademische Laufbahn aufzubauen, sondern es ging dir ums Verstehen. Und dann passt so ein Studium Generale natürlich großartig. Ich habe mich gerade gefragt, dass du den Raum dazwischen beschrieben hast, ob das auch, ob mit dir das, was Nora Bateson mit ihrem Warm Data Kram macht, ob du das kennst und ob das irgendwie damit resoniert. Also ist das was da dazu passt?
Magst du vielleicht gerade noch mal kurz sagen, an welchen Aspekt du da denkst? Also, weil.
Ich denke daran, also sie macht ja in den Warm Data Labs, interessiert sie sich genau für das, was du gerade beschrieben hast, als die Zwischenräume, als die Relationen, um rauszufinden, oder sie sagt so, als, ich meine, als Tochter von Gregory Bateson ist sie natürlich notwendigerweise so ein bisschen mit Systemen beschäftigt, fast. Und aber diese Art, über Systeme nachzudenken in so kalten Datenpunkten, die erfasst nur einen ganz geringen Teil eines Gesamtsystems. Und die Räume dazwischen sind die eigentliche Information, die sind aber nicht in, die passen nicht so gut in so ein Spreadsheet, ne? Und deshalb werden die meistens nicht erfasst. Die sind aber eigentlich das, worum es geht. Das ist so ihre Auffassung. Und ich hatte das Gefühl, dass das so zwischen Zirkus und poetischem Ausdruck und dem Verstehen des großen ganzen Systems bei dir so sehr ähnlich ist.
Ja, also ich bin natürlich auch irgendwann durch die systemische Schule gegangen und trage die systemische Brille. Und das Thema Daten, bin ich ganz früh darauf eingestiegen. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich mich dafür faszinieren konnte. Und seitdem lässt es mich aber nicht mehr los. Ich glaube, da sind wir. Und ich zähle mich da definitiv auch dazu, ne? Aber Geisteswissenschaftler, Sozialwissenschaftler, glaube ich, immer noch in der Nachholphase oder der Aufwärmphase. Und ich, ja, ich glaube, es ist halt nicht so einfach, das dazwischen sexy zu machen, um es jetzt mal clashy zu sagen. Und gleichzeitig, aber ja, ne, die Teilchen bewegen sich wegen dem dazwischen. Und wir Menschen, selbst wenn wir es jetzt mit unseren Augen nicht sehen können, ne, ja, du denkst, ich spür's oder ich sehe es.
Ja, mir ist gerade was aufgefallen. Also diese wahrscheinlich sehr komplexe soziale Struktur, in der du aufgewachsen bist, ist ja ein System. Ein System von vielen Menschen ohne feste Rollen, Positionen und so weiter, was jemanden, der da, sich da drin bewegt, jemandem abverlangt, dieses System zu integrieren, zu verstehen, was da passiert und sich im Kontext richtig zu positionieren und so weiter. Ne, komplexer, als das vielleicht wäre, wenn ich irgendwie so eine Standardfamilie hätte, ne? Mit zwei Eltern, Hund, Katze, Maus und 2,5 Kindern. Und dass du da in diesem Umfeld ein Training für eben diese, das Gefühl, ne, für systemische Zusammenhänge gelernt hast und das dann versucht hast, in Anwendung auf das größere Ganze zu bringen, weil ich glaube, es ist ein Missverständnis und ich unterstelle das nicht, ich sag's nur zur Klärung für mich, Missverständnis, dass die Sozialwissenschaften es tatsächlich anstreben sollten, alles in harte Datenpunkte zu fassen, sondern dass die Daten, die Datenpunkte, die manchmal relevant sind, eben nicht die objektivierbaren sind, sondern die Gefühle. Und ich sage noch einen letzten Punkt und dann überlasse ich dir die Bühne hier wieder, aber vor ziemlich genau 4 Jahren ist meine Mutter gestorben und wir hatten in den Wochen davor ziemlich intensive Unterhaltungen und in einer davon habe ich sie gefragt, was wären denn so Einsichten, die sie in ihrem Leben hatte. Ja? Und sie meinte, in dem Moment, es war 2 Wochen bevor sie gestorben ist, spürte sie sehr genau, wie Körper, Seele und Geist zusammenhängen, weil alle drei gleichzeitig faden. Ja? Und dann habe ich sie gefragt, okay, was ist denn die Seele für dich in dem Bild? Und dann hat sie gesagt, Die Seele ist für Gefühle, was der Geist für Gedanken ist. Und das ist nicht eine Definition, die alle teilen, aber es ist für mich eine sehr nützliche Definition, ne? Also und die Seele drückt sich in, wie gesagt, Gefühlen aus. Und das sind relevante Datenpunkte. Ob die ins Spreadsheet passen oder nicht, ist egal, aber es sind relevante Datenpunkte. Und insofern fände ich es toll, wenn die Sozialwissenschaften den Mut hätten, sich auch mit weichen, warmen, ungreifbaren, subjektiven Datenpunkten auseinanderzusetzen und die vollwertig anzuerkennen als etwas, was eine Rolle spielt in unserem Unsinn hier, den wir Gesellschaft nennen aktuell, um dann das Gute zu bauen. Ja, das, was tatsächlich erfüllend ist für das, was ein Mensch ist oder Leben ist.
Ja,
Genau,
vielen
das
Dank
kann man
fürs
hoch.
Teilen und schöne Idee, sich dem nochmal zu widmen mit seiner Mutter, diesen wesentlichen Fragen und dann auch noch Antworten zu bekommen, ist natürlich toll. Ich musste gerade
Ja.
an ein Periodensystem denken aus der Chemie, ne, die ja so diese ganz klaren Indikatoren da benannt haben für sich und dann System geschaffen haben. Und ja, vielleicht ist es an der Zeit, ne, dass man da eben auch viele verschiedene Systeme nebeneinander bestehen lässt. Bei mir hängt lustigerweise Roger Willemsen, der leider ja viel zu früh von uns gegangen ist. Und der hat mal gesagt, der Mensch besteht nicht nur aus Chemie, sondern auch aus ganz schön viel Sehnsucht. Und man sagt es
Genau.
so leicht,
Genau.
aber das hat eben auch handfeste Konsequenzen.
So, und jetzt spannst du ja auf zwischen Geburtstagsfeiern für Gießkannen und Zirkus und dem zumindest erstmal aus den Sozialwissenschaften theoretischen Verständnis dessen, wie wir uns so verhalten und befinden, bis hin zu, na, wir machen das jetzt konkret, ne? Also was heißt das in der harten Datenwelt, Wirtschaft und Politik und Gesellschaft? Also du spannst den Fächer ja ganz weit auf und siehst viele Aspekte dessen, wie wir so leben können, ne? Und wenn du dir erlaubst zu träumen und Dinge zu tun, die jetzt nicht jeder direkt versteht, so wie Geburtstag von Gießkannen feiern, dann entsteht wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, eine Welt, die auch jeder, also nicht jeder direkt versteht, aber die vielleicht am Ende, wenn wir sie leben, eine schönere Welt ist als die, in der wir jetzt gerade leben. Und ich fände es großartig, wenn wir mal ausprobieren könnten, ob wir eine Sprache hier jetzt finden, um die ein bisschen zu beschreiben. Also so ein paar Aspekte, die so auftauchen, wenn du daran denkst, wie könnte eine wirklich schöne Welt aussehen.
Das ist natürlich eine zweite große Frage, die du hier aufmachst. Es gibt diesen einen Podcast von, ich weiß gar nicht, wer den macht, bei der Zeit, der nur aus einer Frage besteht, über die man sich dann unterhält. Und das sind ja Fragen, über die kann man sich gut eine Weile unterhalten. Ja, diese Welt, ne? Also vielleicht vorweg, ich glaube, darf ich doch die Brücke aus zuschlagen von dem, wo wir gerade herkommen in unserem Gespräch, diese sogenannten KPI oder Zielvorstellungen, so dass möglich ist, vielleicht erstmal zur Seite zu legen, weil die oft eben dann das Ziel auch einschränken und wir ja nicht aus der Zukunft kommen, sondern aus der Vergangenheit und damit auch sehr unsere Zukunft prägen. Dazu versuche ich mich selbst nicht zuletzt immer wieder einzuladen, wenn es um solche Fragen geht, mal was zu skizzieren. Ob wir das dann nachher auch noch Welt nennen oder ob dieser Name vielleicht auch schon zu besetzt ist mit ja ganz vielen ja, Begriffen und Begrenzungen auch nicht zuletzt, weil unsere Welt hat Grenzen, auch wenn wir die zunehmend und in unserer Vergangenheit immer weiter verschoben haben. Und schlussendlich würde ich sagen, bei Gott, meine Fantasie und die Fantasie von einem einzelnen Menschen reicht da nicht aus. Ich möchte mir das gar nicht zumuten, traue mir das auch nicht zu, da was zu erdenken. Und ich glaube nicht zuletzt auch, dass, wie soll ich sagen, dass das keine Punkt, Punkt, Punkt ist, die im Denken ersteht, ent oder ersteht, entsteht, aufersteht, sich entwickelt. Meine Erfahrung ist ja mit genau solchen Projekten, und ich bin ja raus aus der, hast du vorhin, glaube ich, ja auch genannt hast, raus aus dem Turm der Wissenschaft, aber auch damit rein ins projekthafte Arbeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass das etwas ist, was im Tun entsteht, im Leben, im Lebendigsein und Bleiben, im Offenhalten von Möglichkeiten und im gegenseitigen, was wir da eben haben, sehen, sein wollen, nicht zuletzt liebend, zuversichtlich oder aber neugierig, forschend. Und dass es weniger eine Welt ist, die ich uns jetzt hier skizziere, und dann arbeiten wir aber mal gefälligst drauf zu, und alle 2 Jahre gucken wir drauf, ob der Plan noch stimmt, und kratzen rechts und links ein bisschen was von weg und arbeiten dann einen Ergänzungsvertrag aus. Weißt du, was ich meine? Warum ich da so ein bisschen
Ja, ich, ja.
nicht ausweichen möchte,
Aber
sondern so
du
ein
hast trotzdem.
bisschen ja, die Frage erweitern möchte vielleicht.
Ja, total. Ich spreche da oft von einem Traum, ne? Oder wohin, um das Willemsen-Bild noch mal zu bemühen, wohin ziehen dich die Sehnsüchte? Ne? Also, und was ich dabei decke, ist, natürlich ist es, wäre es megalomanisch anzunehmen, dass man die Person ist, die sagt, wie die Welt auszusehen hat oder wie eine wirklich gute Welt aussähe. Da habe ich gemerkt, dass in Hunderten von Unterhaltungen über den Planeten verteilt mit Menschen, sehr, sehr strukturiert mit Menschen, in einem Umfeld, in dem sie erlaubt, sich die Erlaubnis gegeben haben zu träumen, dass die Welt, die die Menschen sich erträumen, gar nicht so unterschiedlich ist. Und die Dinge, die du gerade genannt hast, also die Neugierde zum Beispiel, um mal eins zu nennen, die Entfaltungsmöglichkeit, die damit zusammenhängt, die wiederum erfordert ein Umfeld, das die möglich macht. Das ist momentan nicht zwingend gegeben. Also es ist nicht so, dass es für jeden Menschen einfach ist, der Sehnsucht nach Neugierde freien Raum zu lassen. Also würde ich das schon mal als ein Attribut oder ein Baustein einer solchen Welt beschreiben, dass ein Mensch die Möglichkeit hat, ihrer Neugierde zu folgen.
Ja, und ich würde sogar noch einen Schritt vorher ansetzen, und zwar ganz zu Beginn von unserem Gespräch und als es noch ein Monolog war von dir, nämlich dein Willkommen hier, also eine Welt, in der sich jeder, jede willkommen fühlt und zur richtigen Zeit am richtigen Platz und nicht als Misfit, als ungern gesehener, als überflüssiger, als unzureichender Teil. Und das ist vielleicht der zweite Punkt, wirklich als Teil zu sehen von etwas Größerem als man selbst. Also als, ja, wir haben im Deutschen dieses Wort Bestandteil, soweit möchte ich nicht gehen, aber als ein Aspekt vielleicht dieser Welt. Und Da bin ich dann wieder bei meinem Miteinander, füreinander. Das dürfte natürlich über meiner Welt gerne stehen.
Also auch das, das, was uns als Spezies ja auch ganz lange sehr, sehr erfolgreich gemacht hat und was ja auch Game Theory immer wieder bestätigt in unterschiedlichen Experimenten, nämlich dass Kollaboration langfristig die erfolgreichere Strategie ist. Ne, dass für ein Individuum vielleicht kurzfristig Ausbeutung eine persönlich maximierende gute Strategie sein kann, aber eben nur kurzfristig. Und sich und eine, was ich höre, ist, dass ein Teil dieser Welt, die dir nicht vorschwebt, aber die du träumen würdest, ist, dass wir in echter Kollaboration sind. Im Sinne von dem Verständnis, dass wenn wir etwas zusammentun, es immer mehr ist als die Summe der Teile.
Ja, und dadurch,
Höre ich
dass
das
wir
richtig?
beide, alle diese Welt gleichzeitig auch noch bewohnen, Nutznießende davon sind, und gleichzeitig eben Gestaltende. Ich glaube, wenn dieses Verständnis da ist, dass wir da gemeinsam dran eben beteiligt sind, liegt die Kollaboration an der einen oder anderen Stelle sehr nahe. Wichtig ist für mein Verständnis von kollaborativen Projekten, aber eben auch so ein, möchte fast sagen, organischer Weltbegriff. Oder ich benutze immer gern so das Bild auch von so einem Fließgleichgewicht, ne, wo es natürlich dann auch einen sehr nährenden Kontext braucht und einen kuratierenden Moment, aber etwas, was eben entstehen und vergehen darf, was sich weiterentwickeln darf, was sich ausbreiten darf, was sich aber auch zusammen oder auch zurückziehen darf.
Also es ist sehr dynamisch und auf den Beitrag zu etwas kohärentem Ganzen fokussiert. Also ich nehme mal so als Beispiel, wenn wir jetzt gerade über Unternehmen nachdenken, dann haben die, wir nennen das jetzt gerade eine Start-up-Phase, wo man versucht, so ein Product-Market-Fit herzustellen. Und dann gibt es eine Scale-up-Phase, da versucht man globale Dominanz herzustellen. Und dann versucht man das möglichst lange zu verteidigen und verdrängt, dass der Zweck dieser Unternehmung vielleicht eines Tages erfüllt ist und sie dann sterben darf. Und das heißt also, man übersieht einen wichtigen Teil eines Lebenszyklus von Organismen und ich würde Systeme wie Unternehmen auch als Organismen betrachten, deren Bestandteile sind halt Menschen und Ideen, aber es sind und bleiben auch Organismen, ne? Die dürfen auch sterben. Und das höre ich da gerade so ein bisschen, ne? Dass wir gesamte Zyklen abbilden und uns auch das erlauben, weil wir keine Angst haben, weil wir auf einer nährenden Basis unterwegs sind, weil wenn wir uns gut aufgehoben fühlen, müssen wir auch keine Angst davor haben, dass jetzt das Unternehmen nicht mehr da ist, weil wir wissen ja, es gibt wieder andere Sachen zu tun. Höre ich das richtig, grob?
Ja, vielen Dank nochmal fürs Konkretisieren. Ich glaube, man kann mit dem Bild in verschiedenen Bereichen arbeiten, ne? Auch in, was weiß ich, Beziehung. Du hast vorhin den Tod deiner Mutter erwähnt, aber wir sind, glaube ich, oft noch so unterwegs und vielleicht ist das Angst, was da so ein treibender Faktor ist, etwas so als Gesetz, den ich habe, du bist mein Freund, also bist du mein Freund oder meine Freundin forever. Und der Wert dieser Freundschaft ist für mich aber gar nicht unbedingt in der Dauer oder der Ewigkeit angesiedelt, sondern wir haben jetzt eine freundschaftliche Beziehung, die nährt uns gerade sehr, die bereichert uns gerade, die hilft uns, uns weiterzuentwickeln. Und vielleicht ist es in 3 Jahren wieder anders, ne? In der Schule oder als Kinder hatte man ja noch dieses so, jetzt bist du nicht mehr meine Freundin, das war's jetzt. Und sind dann noch so ein bisschen spielerischer und vielleicht auch lernen damit umgegangen. Ungewollt bringe ich da noch vielleicht einen letzten Aspekt mit rein, ist dieses Lernen, dazulernende, verlernende Momentum, was sicher einem Unternehmen gut tut und einer Welt allemal. Wir merken es gerade, ne? Energie, was weiß ich, Energie haben wir immer so hergestellt. Jetzt merken wir, müssen wir irgendwie verändern und vielleicht tatsächlich verlernen, wie wir Energie hergestellt haben.
Und dann vielleicht rausfinden, wie die größte und erfolgreichste Wirtschaft auf diesem Planeten, die 150 Milliarden Tonnen jedes Jahr bewegt. Wir nennen sie auch Natur. Wir schaffen 100 Milliarden Tonnen. Natur schafft 150 Milliarden. Die hat herausgefunden, dass Zucker ein ganz guter Energieträger ist, mit dem man auch Sonnenlicht weitesten, also mit Hilfe von Sonnenlicht herstellen kann. Und vielleicht können wir das ja auch. Ja, und plötzlich können wir uns eine ganz andere Welt vorstellen, in der wir haben eben über das Holz gesprochen, ne? Dein Tisch und dein Bett. Was wäre, wenn nicht nur die aus Natur kämen, sondern auch deine Fensterscheiben und das Licht in deinem ha Zuhause und aus Biolumineszenz, ne? Und was würde in so einer Welt passieren, wenn wir uns die Gedanken mal erlauben, wenn die Materialität tatsächlich kein wirklicher begrenzender Faktor mehr wäre, dann wäre es ja viel einfacher, in Kollaboration zu gehen, um mal weiter zu träumen.
Ja, es ist lustig, dass du den Zucker erwähnst, weil ich bin ein Mensch, der mit Diabetes lebt, also mit einer Zuckerstoffwechselstörung. Und von daher kann ich das am eigenen Leib jeden Tag sehr gut nachvollziehen, diese Zuckerenergie. Und auch das Verständnis, ja, was so ein Ökosystem leisten kann, wie fragil es an der einen oder anderen Stelle ist, aber eben auch immer wieder, wie wenig wir noch wissen.
Und gleichzeitig aber auch, wie viel wir wissen, ne? Weil was ich in all dem höre, ist ein tiefes intuitives Verständnis dafür, was ein gutes Leben ausmacht, ne? Also die Exploration, das in vollständigen Kreisen denken, das in miteinander interagierenden Kreisen denken, ist etwas, was mir immer wieder begegnet und was für mich ein Ausdruck dessen ist, mit im Einklang mit den Grundprinzipien des Lebens als solchem zu sein. Ja, und die, also auch mit den negativen Seiten, ne, auch mit den Enden, die dazugehören, zwingend. Und das alles in einer Form zu tun, in der man sich nicht einschränken lässt. Das höre ich durch das, was du sagst.
Und sogar vielleicht, ich würde noch einen Schritt
Das
weiter
ist,
gehen, nämlich
ja,
von
bitte.
Ende und Anfang vielleicht auch wegzukommen. Das sind so Begriffe, die uns, glaube ich, sehr prägen und immer wieder sehr begrenzen, ist meine Erfahrung. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst.
Ich glaube, ich habe nur ein Gefühl, aber ich bin ein Mann. Männer können nicht so gut in Zirkeln denken.
Ja.
Vielleicht gehst du da nochmal tiefer rein.
Ja, also ich glaube, Teile unseres zumindest westlichen Denkens ist, ne, alles hat ein Ende und einen Anfang und wir kommen da kaum mehr von los. Obwohl, wenn wir eben auf diese Natur gucken, ich glaube, die Natur denkt nicht in Ende und Anfang und denkt nicht in Linien und denkt nicht in, diese Linie hat hier einen Anfangspunkt und hier genau einen Endpunkt. Ich vermute, das kommt in der Natur, hat weder in ihrem Denken, aber schon gar nicht in ihrem Tun vor. Und wenn wir es schaffen, von genau solchen Konstrukten mal wegzukommen, die uns lange Zeit gut geholfen haben, ne? Ähnlich wie die Erde mal eine Scheibe war. Und das hat uns eine Zeit lang gute Dienste erwiesen, bis wir feststellen mussten, it's not. Ja, da würde ich uns gerne oder versuche das immer wieder in meinen Arbeiten einladen, tatsächlich auch mal solche Grundfesten vielleicht erstmal spielerisch tatsächlich aufzulösen, bevor wir uns damit dann auch ernsthaft beschäftigen.
Ja, okay, du sagst jetzt schon wieder spielerisch, das ist auf jeden Fall was, was ich gleich wieder aufnehmen möchte, aber jetzt muss ich meine Mutter nochmal ins Spiel bringen. Die war nämlich sehr feministisch im Sinne des deutschen Feminismus und da so bin ich erzogen und dann habe ich immer Dinge gedacht. Gedacht, über die Rolle von Mann und Frau, die daraus informiert war. Bis ich dann meine Frau getroffen habe, die hat mir plötzlich ganz andere Sachen über das Selbstverständnis von davon erklärt, was eine Frau denn eigentlich ist. Und dann habe ich angefangen, da mehr darüber zu lernen, musste viel der Dinge, die mir so erklärt wurden, darüber, was denn Männer- und Frauenrollen ausmachen, verändern. Das war ein sehr interessanter Prozess, ein bisschen schmerzhaft, weil das sehr, sehr tief in mich eingebaut war, was meine Mutter mir da erklärt hat über. Und ein Teil davon ist die tatsächliche, einfach hormonelle Unterscheidung zwischen Männern und Frauen. Wir sind in dem Punkt einfach definitiv anders. Und während wir ziemlich eindimensional sind, Männer, ne, und einmal so eine Aktivierung, so ein Amplifier namens Testosteron haben, hab erlebt, ihr Frauen, das Zyklische, das Wiederkehrende am eigenen Leib immer wieder. Und ich glaube, dass das etwas ist, was dieses Selbstverständnis, was du gerade beschreibst, sehr, sehr stark tragen kann, ne? Ich glaube nicht, dass ich das wirklich in einer verkörperten Weise in die Welt bringen kann. Ich kann das theoretisch verstehen, aber ich kann nur auf Anforderungen losrennen und was tun. Aber ob das jetzt gut ist, ob das in den Zusammenhang des Lebens passt, das müssen mir andere sagen, ne? Und um das ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Und ich fände es spannend, wenn wir uns erlauben würden in Spielen, ne, und das hast du jetzt schon häufiger gesagt, und ich glaube, Spiele sind eine wahnsinnig wichtige Technologie, um uns zu ermöglichen, neue Dinge auszuprobieren. Dafür gibt es das ja. Ne, also wenn ich noch nicht weiß, ob das, was ich jetzt als nächstes tun, also die Optionen, die ich so vor mir habe, welche davon die Option ist, die tatsächlich mir hilft in irgendeiner Weise, dann könnte ich sie mal erproben. Das heißt spielen. Und die Frage ist, wie könnte man spielerisch anfangen, all diese Aspekte einer guten Welt zu erproben und das einfach mal auszuprobieren, ohne Angst zu haben. Und da war die ja auch schon wieder Angst. Also, was kommt hoch für dich, wenn du über Spielen und Zirkularität und so weiter nachdenkst?
Also, bei Spielen bin ich sofort bei Lernen. Ich glaube, die zwei hängen extrem eng zusammen.
Genau.
Und das, Wenn man die zwei zusammendenkt, dann ahnt man schon, dass Erwachsene irgendwie sich schwerer tun mit Lernen, als Kinder, für die Spielen ein elementarer Bestandteil ist, so wie sie denn lassen. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber dass wir Erwachsenen die Kunst haben, um uns da das Spielen zu erlauben und das spielerische Denken und Ausprobieren. Da können sich vielleicht ein Teil der Künstler mit identifizieren. Ich hänge immer noch so ein bisschen an der vielleicht ja, strukturellen Frage Wissenschaft und Kunst. Welche Rolle haben die in solchen Planspielen? Welche Welt? Wie wollen wir es angehen und so? Und die sind mir noch so ein bisschen zu wenig positioniert, auch in ihrem Selbstverständnis. Und ich könnte mir die beiden da ganz gut vorstellen. Genau mit diesen beiden Elementen auch einem geschützten Raum, in dem Spielen erlaubt und Lernen möglich wird. Kannst du mir da ein Stück weit folgen?
Ich glaube ja. Also Spielplätze für Große, ne? Die aufgespannt sind zwischen den normalerweise in unseren Köpfen nicht so einfach integrierbaren Polen. Kunst und was wir sonst so tun, die sind sehr weit auseinander und aber irgendwo dazwischen, ne, in der Relation, da glaube ich, passiert was, weil sie miteinander in Kommunikation sind, ne? Weil die Kunst spiegelt vielleicht etwas, was dieses andere Ding, was auch immer es ist, nicht sieht, ne? Dass die Politik oder die Wirtschaft oder die weitere Gesellschaft, ne? Und die Kunst kann es zurückspiegeln und sagen, wollen wir uns das mal genauer angucken, diesen Aspekt hier zum Beispiel. Also ich weiß nicht, ob ich das richtig verstehe, aber das will ich
Ich habe
gerade
gerade das
hören.
Bild von hier einem David oder so, die ja in der klassischen skulpturalen Kunst damals immer mit einem Standbein geschaffen wurden und einem Spielbein, das eben diese Beweglichkeit auch hat. Und ja, in dieser Beweglichkeit natürlich auch eine Balance schafft, die ich viel charmanter finde als dieses Statische und ich glaube uns auch hilfreicher ist als Bild mit reinzunehmen in solche Gedankenspiele.
Wow. Das ist ein
Ja,
schönes Bild, ne?
und
Fällt mir
ich,
gut.
was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, also ich würde manchmal gerne. Ja, früher, ne, also ich habe ja vorhin angefangen mit den Humanisten, die da auch noch nicht so diese klaren Zuschreibungen hatten, wo die Kunst auch noch eine andere Rolle gespielt hat und die Kunstfertigkeit. Aber stell dir, also wenn man einfach nochmal Musik denkt, ne, die schaffen es ja aus den immer gleichen Tönen immer wieder Neues, unglaublich Schönes, Berührendes, Ergreifendes zu schaffen. Und da bin ich wieder bei deinen Zuckerkraftwerken, ne? Also wenn wir diese Klaviatur der Natur mit der eines Komponisten spielen könnten und da so versuchen, die Fäden zu spannen, kann ich mir gut vorstellen, dass da echt noch für beide Seiten
Das ist ein sehr schönes Bild. Also diese kombinatorische Explosion namens Musik, ne? Aus so ein paar Tönchen immer wieder unglaubliche Feuerwerke an Klang zu schaffen, zu übertragen auf andere Elemente, ne? Als Kind haben wir das mit Lego gemacht und jetzt machen wir das halt mit was anderem. Wenn ich jetzt raten müsste, was machst du, was macht Anne, dann würde ich sagen, Anne macht einen Erwachsenengarten und ist Erwachsenengärtnerin. und hilft uns dabei, auf spielerische Weisen neue Dinge zu erproben, damit wir anfangen können, uns adäquater zu verhalten für das, was wir eigentlich Leben als Leben sehen. Trifft es das ungefähr? Komme ich da in die richtige Richtung dessen, was du tust? Oder bin ich da noch, treffe ich da nicht ins Richtige?
Also,
Nee?
in mir regt sich gerade so, ja, ich weiß nicht, ob das Widerstände sind, aber vielleicht ist mein Bild vom Gärtnern
Ja.
auch ein anderes als deines. Ich glaube, was auf jeden Fall stimmig ist an dem Bild und was uns, glaube ich, auch eint, ist diese grundsätzliche Annahme, dass der Boden reich genug ist, dass die Nährstoffe da sind, dass wir, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich hadere mit dem Bild des Gartens, aber dass wir, ja,
Nicht wichtig,
aber was, wo
dann
ich,
finden anderes.
ja, ich habe vorhin eingangs gesagt, ne, die Komplizien, also das ist mir viel zu zentral, viel zu gottähnlich, viel zu, ja, der Gärtner hier als der den Plan hätte und dann hier seinen Garten anlegt und dabei den Gott wie ihn irgendwo hinzüchtet. Im Gegenteil, also ich komme auch eher, der Impuls kommt eher nicht von mir, sondern von jemandem, von Projekten, von AkteurInnen, die sich entwickeln möchten, die zusammengebracht werden möchten, die unterstützt, begleitet, moderiert werden möchten oder die eben sich sehnen nach einer Veränderung, die sie entweder selber benötigen oder die sie gerne anstoßen möchten und wo sie vielleicht auch tatsächlich dann Impulse benötigen oder eben mal diesen geschützten Raum, in dem andere Dinge gedacht werden dürfen, in dem sich selbst ausprobiert werden darf und in dem eben dann möglich wird, sich auf andere Perspektiven, vielleicht eine andere Erzählung auch einzulassen. Und das sagt sich alles so leicht und ich bin mir dessen sehr bewusst und sage es deswegen so ungern, weil die Sprache uns dazu gleich eine gute Grundlage schafft, indem sie uns Begrifflichkeiten an die Hand gibt und zugleich ja ganz schnell dabei ist, eben eine Wirklichkeit zu schaffen, der wir nur sehr schwer gerecht werden können, weil auch ne, die vorhin angebrachten Begriffe, was ist das dann schlussendlich, Kollaboration? Wie lässt man sich ein? Wie hört man überhaupt erstmal zu? Wie nimmt man eine andere Perspektive ein? Wie schafft man diesen nährenden Kontext für eine Innovation? Ich habe immer den Ex-NASA-Chef, den Schweizer, im Ohr noch, der sagte in irgendeinem Interview, ihr ahnt nicht, wie unglaublich viel leichter es ist, eine Rakete am Boden zu behalten und wie viel, und bei ihm geht es ja wirklich um Milliarden, notwendig sind, um diese Rakete zu starten. Und ganz ähnlich auch für alles, was ich sage jetzt mal unter dem Schlagwort Innovation, Transformation zu verorten ist. Er hat da wenn ich den nochmal finde, das Interview schicke ich dir, weil ich fand das wirklich sehr eindrücklich, auch von den Metaphern, wie er quasi wirklich mit Welpenschutzstrategien daran geht, Veränderungsprojekte zu beschützen und ganz knallhart. Also das geht von wirklich Einsatz von Ressourcen bis fast zu, möchte ich sagen, Strafmandaten, wenn man diese Innovation gefährdet. Und ich glaube, es ist schon Jahre her, dass ich das gehört habe, aber es hat mich geprägt in meiner Arbeit, um da wirklich auch sehr, sehr, sehr klar sein zu können.
Also ich will das nicht zu sehr stressen, aber ich wird das Bild nicht los, ne? Also der Kindergarten für Erwachsene, das ist schon so ein bisschen so, ne? Der Erwachsenengarten. Es ist nicht der Gärtner, ich sehe dich nicht als die Gärtnerin, die da irgendwie so ihre Plots anlegt und dann das da macht, sondern in Raum schafft für Exploration, und eben auch Impulse setzt und manchmal auch Grenzen, um diesen sicheren Raum zu haben, in dem man eben ausprobieren kann. Und das tust du richtig. Das, was du tust als Komplizin für Menschen, die neue Räume für sich aufmachen wollen. Und wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also ich bin jetzt, sagen wir mal, so eine Stadt und weiß, Stadt ist eine sehr holprige Art und Weise, Innovation zu schaffen. Und ich möchte es gerne herausfinden, wie kann ich das ein bisschen geschmeidiger tun? Was würdest du mit uns
Geschmeidig ist
tun?
ein tolles Wort. Ich liebe es sehr. Ich weiß auch nicht, ob es das in anderen Sprachen gibt. Genau, also ich glaube, es kommt ja immer auch sehr darauf an, was ist das wirklich, geht es wirklich um die Stadt an sich? Also, oder geht es, also darf dann zum Beispiel auch das Thema Stadt in Frage gestellt werden, oder geht es um unseren Umgang mit Nachhaltigkeit, geht es um eine Belebung, geht es um eine Zugehörigkeit, geht es um, ne, so einzelne Aspekte. Beides ist möglich und in beiden Fällen, genau, würde die Stadt, würde das Unternehmen, kann ja auch, gerade in so einer Stadt sind dann ja unterschiedliche AkteurInnen, Interessensgruppen beteiligt, wo man sich vielleicht dann auch nochmal überlegt, gemeinsam mit mir, ist das eigentlich der richtige Kreis, den wir da beisammen haben? Und dann kann man mich, angefangen von wirklich nur einem Impulsvortrag, ganz klassisch, bis hin zu begleitender Beratung, Entwicklung, Facilitierung ins Boot holen, als Komplizin auf Zeit oder auch auf ungewisse Zeit. Also es gibt Projekte, mit denen arbeite ich seit 15 Jahren zusammen, und es gibt Projekte, wo es eine punktuelle, immer wieder Begleitung, Sparring gibt, und es gibt Projekte, das ist wahrscheinlich das meiste, die so 2, 3, 4 Jahre angelegt sind.
Das hört sich nach sehr viel Arbeit an für mich. Also, ich bin manchmal schon überfordert, von der Logistik meiner eigenen Familie. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste das mit, sagen wir mal, 5 parallel machen, wüsste ich überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Also, erstmal Hut ab, dass du das hinbekommst, diese Integration verschiedener Systeme zu halten. Und das reicht ja aber bei weitem nicht, um diese Welt zu bauen, ne? Also das müsste ja gleichzeitig an ganz, ganz, ganz vielen Stellen passieren. Und wenn ich mich jetzt so frage, oder wenn du dich fragst, was würdest du denn gerne noch so tun, wenn du die Möglichkeit hättest, ne? Also bist jetzt damit beschäftigt und mit dem Schreiben von Büchern und dem Ausdruck all dieser Gedanken zwischen den Worten. Aber wenn du mehrere von dir hättest, ne? Wenn du dich klonen könntest oder sowas, was würden denn die anderen anders so tun?
Ich mochte den Übergang sehr, so sehr, sehr, sehr ganz nett, Anne, was du da so machst, aber es reicht doch bei weitem nicht. Das sind genau diese montäglichen Fruchtmomente, dieses.
Ja,
Nett, dass du dich da so abstrampelst, aber
Angesichts.
ganz ehrlich, Anne. Ja, nee,
Es ist nicht nett, wir sind dir dankbar. Aber du,
Finger in
aber
die Wunde, Finger in die
wir brauchen das
Wunde.
ja für alle 8 Milliarden von uns, ne? Und wenn du sagst, sagen wir mal, so eine Gruppengröße, eine gute Gruppengröße wäre 16 Leute, dann brauchen wir ungefähr eine halbe Milliarde
Hoffentlich.
Annes.
Also ich hoffe zum einen natürlich, dass da schon ganz viel, und ich hoffe ja nicht nur, sondern ich weiß, nicht zuletzt sind wir beide hier im Gespräch, dass da an ganz vielen Stellen von ganz vielen Menschen, in ganz vielen Projekten und Ansätzen bereits gewirkt wird.
Auf jeden Fall.
Das ist tatsächlich das gute Gefühl, und das ist auch etwas, was mir immer wieder hilft, genau diese Verbündeten aufzusuchen, von diesen Verbündeten zu wissen, mich von denen zu vergewissern. Und das ist zum anderen Teil natürlich das, wo ich lerne, das, wo ich gerne auch weitergebe, ne? So dieses zwischendurch Schwamm und zwischendurch Gießkanne zu sein, das sind wir wieder beim Gärtnern, ist, glaube ich, ganz wichtiger Bestandteil meines Lernens. Und auch, du hast gerade noch mal kurz diese Handhabe angesprochen, dieses, ich habe schon auch so dieses Selbstverständnis von mir, so als befruchtendes Bienchen, ne? Die funktionieren auch gerade in ihrer Nebeneinander, vielleicht auch in unterschiedlichen Entwicklungsschritten sein, sich gegenseitig auch mal konkurrierenden und dadurch auch belebenden Gleichzeitigkeit, die Projekte. Aber ja, natürlich sprechen wir hier vielleicht ja nicht zuletzt darum, anderen Lust und Mut zu machen. Zumindest würde ich mir das wünschen. Also ich wünsche mir tatsächlich Mut. Ich finde, in diesem Mut steckt auch diese Bewegung mit drin, ne? Diese Dinge in Bewegung zu bringen, sich selber zu bewegen, und nicht zuletzt gemeinsam. Ich glaube, es muss nicht unbedingt von mir noch viel mehr geben. Die dürfen gerne alle ganz anders und eigen sein. Und vielleicht auch mutiger und vielleicht wirksamer und vielleicht radikaler oder auch leiser und langsamer, was weiß ich. Unsere Vielfalt dürfte da gerne zum Zug kommen. Also bitte nicht mich klonen. Dann wäre ich lieber beim Beamen. Gebeamt werden würde ich gerne manchmal, um dieses Befruchten auch noch so ein bisschen ortsunabhängiger zu gestalten. Und ich würde mir von den anderen, ja, ich möchte ihnen gar nichts eigentlich so als Wunsch mitgeben, außer vielleicht. Ja, dem, was wir, glaube ich, immer wieder haben, so als Reflex, dann doch wieder in unsere eigenen Anschauungen und in unsere eigenen Aufmerksamkeitsfenster, die wir haben, zurückzuzucken und noch stärker ins Miteinander, füreinander zu kommen. Und dabei würde ich es auch schon belassen.
Okay, also du sagst, eigentlich ist alles schon da. Wir brauchen nicht noch mehr Annes, sondern alle, die was beizutragen haben, sind schon da. Nur wäre es hilfreich, wenn die alle noch mehr miteinander tun, vielleicht, damit wir gemeinsam uns gegenseitig erzählen, was für ein gutes Leben, wie schön das Leben eigentlich ist und sein kann. Und das dann auch zu anfangen zu leben, weil wir es uns gegenseitig erzählen. Und die Erzählung dazu stärker machen und uns weniger erfüllt von Angst sehen, sondern mutiger auch ins Unbekannte gehen können und deshalb vielleicht Dinge entdecken in diesem Unbekannten, die uns allen gut tun. Und
Es gibt irgendwie so eine Studie, dass man,
das
glaube ich,
tun wir
wenn man
zusammen.
singt, deswegen komme ich nochmal zur Musik, dass während man singt, kann man keine Angst haben. Irgendwie ist das im Hirn so verknüpft. Und ich dachte, ich sehe uns gerade so schmetternd die Fanfare des gemeinsamen Gestaltens als so eine Art goldenes Schutzcape zu nutzen. Lass uns das nochmal nachschauen. Sowas fände ich. Wäre das nicht was?
Das finde ich hochinteressant. Ja, dann singen wir alle zusammen. Ne? Singen wir uns angstfrei. Singen wir uns mutig. Macht ja intuitiv auch Sinn. Ne? Also wir schicken die Leute in den Krieg singend. Vielleicht kommt das, hängt das da zusammen. Da hat irgendjemand schon mal was rausgefunden. Wir singen im
Auch während der
Dunkeln.
Pandemie haben sich doch ganz viele so zusammengeschlossen zu so gemeinsamen. Ja.
Also mindestens gibt es ein Gemeinschaftsgefühl, ein wir klingen hier zusammen und wir sind nicht mehr so alleine, ja, weil alleine das hilft ja schon. Also die 300.000 Jahre Menschsein sind irgendwie stärker in uns als die 300 Jahre Ablenkung, die wir jetzt gerade so hinter uns haben. Und wenn wir uns gegenseitig das erzählen, dann wird es plötzlich klar und einfach. Weil das, was Menschsein ausmacht, in uns sehr, sehr ähnlich ist. Ne? Und wir haben nur keine echte Technologie, uns das gegenseitig zu erzählen, aber vielleicht können wir es uns ja auch gegenseitig vorsingen.
Was mich wiederum zu den Aborigines bringt in Australien, die haben diese Songlines, weil die früher keine Karten hatten oder Karten auch die Gefahr bargen, natürlich verlustig zu gehen, haben die in Songs ihre Wege sich gemerkt und sich auch gegenseitig beigebracht und sind also singend ihrer Wege über Hunderte von Kilometern gewandert und haben über das Singen sich den Weg erinnert, die Landmarks erinnert und die Distanzen messen können und haben da eine Kulturtechnik, also hier wirklich auch zum Einsatz gebracht. Und wer weiß, vielleicht auch die Angst vorm Tiger besiegt, indem sie einfach lauter gesungen haben. Wobei es keine Tiger in Australien gibt, aber
Wer
egal.
weiß, und es eine der wenigen gefährlichen Art Tiere, die es da nicht gibt, ja. Aber was ja dazu kommt, ist, und das passt auch hier zu unserer Unterhaltung sehr gut, diese 60.000 Jahre dauernde, ununterbrochene Kultur an Songlines ist nicht verschriftlicht. Und das gibt einen guten Grund dafür. Weil nur dann kann sie sich verändern. Tyson Yunkaporta Porter ist einer der Menschen aus Australien, der mit zwei Füßen in Original Australian ist und mit einer Hand in Academia. Und Tyson hat mir das mal erklärt, dass das Aufschreiben ist eine gefährliche Technologie, weil wir uns dann daran festhalten. Songs können sich ändern und du kannst verschiedene Bedeutungsschichten in Songs lernen. Ja, du kannst die gleiche Songline gibt dir neue Einsichten, je nachdem, wo du jetzt gerade im Leben stehst. Und ja. Dann lass uns mal zusammen singen.
Das ist doch mal ein Vorhaben fürs nächste Mal.
Fantastisch. Das halten wir vielleicht dann privat. Also ich weiß nicht, meine Singstimme wollte bisher noch nicht jeder hören. Aber vielen, vielen Dank für deine Zeit und deinen Einsatz, Anne. Deinen Einsatz für uns alle. Dass du uns dabei hilfst, in den
Vielen
Weltaufgang
Dank
zu
fürs
gehen.
gemeinsame Laut denken. glaube, das sind gute erste Schritte, wenn man sich das gönnt. Und vielleicht haben wir den einen oder anderen ja dazu inspiriert, sich das mal wieder für ein Stündchen zu gönnen.
Genau, der soll sich dann melden. Und wie man dich findet, werden wir in den Shownotes unterbringen, falls
Sehr
sich jemand bei
gerne.
dir melden möchte.
Willkommen, sage ich dann
Vielen,
nur.
vielen
Ihr
Dank.
seid mir willkommen. Vielen Dank, Thomas, das war schön.
Weltaufgang.